was zu Anfang schön ist, das rüber zu retten, geht wirklich nur, wenn wir auch die Sexualität verändern. Das heißt, es wird nicht so bleiben wie zu Anfang. Und dieser Mythos da draußen, jeder hat ständig Sex und es läuft Bombe, ist nicht so. Aber die Idee, dass es so ist und dass, wenn das irgendwann nicht mehr so richtig ist, dann trennen wir uns lieber. Weißt du, das ist das, was so schade ist, weil Sexualität deckt ja so viel mehr ab als jetzt Sonntagabend vor Tatort und hoppla hoppla und fertig. Wenn wir einen Sex haben, wo jeder macht, ich weiß, dann mache ich A, mache ich B, dann zack, rechts, links wird gedreht, dann Angriff auf die Mitte und höher, es geht los. Kann man so machen. Oder auch sie macht immer das Gleiche mit ihm und fertig. Das ist aber nicht das, was wir wollen. Und die Lust bleibt da oft auf der Strecke, weil wir zu wenig spüren, weil wir zu wenig Genuss haben. Absichtslose berühren insofern, weil, ich kenne das ja schon, dann heißt es, ja, dann fängt er an, na, Süße, soll ich dich mal massieren? Dann weiß sie oder umgekehrt auch, er sagt, oh, dann weiß ich schon, jetzt habe ich zu performen. Aber viel schöner wäre es, weil das ist ja immer so ein Druck. Und Druck und Stress ist eben absolut der Lustkiller und auch der Sexkiller. Deswegen ist es so schön, weißt du, man will doch, wenn man exklusiv ist, dann möchte man doch mal berührt werden. Weil, was ich schon vorhin schon sagte, Zärtlichkeit, da ist egal, ob du in Wechseljahren bist, ob du 80 bist, ob du 20 bist. Es ist ganz egal, das ist alterslos und es ist immer schön. Man möchte Zärtlichkeit. Eine erotische Kompetenz zu entwickeln, die unabhängig ist vom Alter, die sagt, Mensch, Kinder, also das fühlt sich noch gut an. Und das ist doch das Tolle auch in der Sexualität. Wenn du das Gefühl hast, du kennst deinen Körper, du weißt, was du schön findest und du kannst darauf eingehen und du kriegst eine Sexualität, die in so einem Flow ist. Darum geht es ja immer. Und ich das genießen kann und auch mal zu meinem Körper so stehen kann, dann kann ich das Licht mal anlassen und kann mal sagen, na und, dann habe ich ein paar Rollen mehr. Aber das ist jetzt, das fühlt sich weich an, das ist schön. Das ist vielleicht nicht mehr der Sixpack, es ist ein One-Pack, aber es ist schön, ich kann mich ankuscheln und dann ist es wirklich egal. Also natürlich wollen wir nicht, dass wir da irgendwie als Gammelfleischalarm unterwegs sind, das ist doch ganz klar. Aber entscheidend ist, wie du dich fühlst. Und das finde ich so gut. Sexiness wird immer mit Jugend gleichgesetzt. Und da kann ich nur sagen, nö.
Hi. Mein Name ist Jonas Höhn und das hier ist Rebellisch Gesund. Jeden zweiten Mittwoch spreche ich mit Menschen über ein gelingendes Leben und besseres Arbeiten. Rebellisch Gesund soll uns auf neue Gedanken bringen und praktische Impulse für den Alltag geben. Wenn das Haustier mehr Streicheleinheiten bekommt als der eigene Partner, dann läuft etwas gehörig schief. Doch genau das ist in vielen Beziehungen Realität. Nähe wird zur Seltenheit, Intimität zur Routine. Und aus Lust wird oft Frust. Dabei ist ein erfülltes Liebesleben kein Zufall, sondern etwas, das wir bewusst gestalten können, auch und gerade in langjährigen Beziehungen. Wenn wir bereit sind, ehrlich hinzuschauen, offen zu sprechen und Neues zuzulassen. Davon ist mein heutiger Gast überzeugt, Katrin Hinrichs. Sie ist klinische Sexologin mit eigener Praxis in Hamburg und sie begleitet Menschen dabei, ihre Sexualität neu zu entdecken und einen liebevollen, ehrlichen Zugang zum eigenen Körper zu finden. In dieser Folge erfährst du, wie Intimität auch nach vielen Jahren gelingt, was ein erfülltes Liebesleben wirklich braucht und was die häufigsten Lustkiller im Alltag sind. Wir sprechen über Leistungsdruck, Pornos und unrealistische Erwartungen und darüber, warum gerade viele junge Männer heute mit einem erfüllten Liebesleben kämpfen. Außerdem geht es um die Kraft absichtsloser Berührung und um die Frage, was wirklich hilft, um in einer Beziehung wieder mehr Verbindung, Intimität und Lust zu erleben. Völlig unabhängig vom Alter. Es ist eine Folge für alle, die das Gefühl haben, da geht noch etwas. Und die sich wieder mehr Nähe, Leichtigkeit und Freude im Liebesleben wünschen. Katrin bringt dabei nicht nur jede Menge Wissen mit, sondern auch Humor, Klarheit und eine Direktheit, die einfach gut tut. Hier kommt Katrin Hinrichs.
Rebellisch gesund. Der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
Liebe Katrin, schön, dass es klappt. Schön, dich zu sehen. Schön, dass wir sprechen können.
Ja, danke für die Einladung.
Wie sieht eigentlich so ein Arbeitsalltag einer klinischen Sexologin aus? Wie können wir uns das vorstellen? Nimm uns gerne mal rein in so einen Alltag.
Ja, gut. Also machen wir mal einen Praxisalltag. Da kommen, würde sagen, ungefähr 60% Einzelleute, Männer und Frauen. Männer habe ich mehr Männer. Können wir nachher noch drüber sprechen, über die Veränderung der Männer. Ja, das machen wir unbedingt, weil es mir ein bisschen schon ein Wunsch auch, weil ich habe das Gefühl, da haben wir schon so ein bisschen Wechsel, was da gerade passiert. Ich sag mal, was so mein Alltag ist. Habe ich Paare da, die irgendwie gerade in hoher See sind, wenn wir mal hier beim Norddeutschen bleiben. Wir wissen ja, hoher Seegang ist klar, wird auch mal, es gibt auch mal eine Flaute, aber entscheidend ist ja ein sicherer Hafen und bei manchen ist eben der Hafen nicht mal mehr in Sicht oder gar nicht mehr ansteuerbar und dann komme ich oft ins Bild. Leider auch zu spät. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Also ich sag mal, mit welchen Themen die kommen. Die haben die Paare Lustlosigkeit, haben sich ein bisschen verloren, kümmern sich um alles und verkümmert die Beziehung. Dann habe ich Frauen mit Problemen natürlich, also Orgasmusprobleme, Schmerzen bei der Sexualität, auch lustlos. Junge Männer oder überhaupt junge Männer auch mit Lustlosigkeit, was wir so gar nicht denken, weil wir immer wissen, Testosteron kommt ihnen quasi aus den Ohren raus und die Gratis-Erektionen werden hinterhergeschmissen. Nee, dem ist nicht so. Dann habe ich mittlere Alter, wo das irgendwie nicht so ein bisschen hackelig ist, wo es auch Funktionsstörungen gibt. Und die kommen dann vom Urologen oder eben auch die Damen, die vom Gynäkologen kommen. Und dann gibt es auch welche, und das ist immer besonders nett, die dann einfach mal so um die Ecke kommen und sagen, ach, das ist okay, aber sie reden ja auch immer von Genuss. Ich rede auch gern von Genuss, weil Genuss und Lust hat eben dicht miteinander zu tun. Und ich habe das Gefühl, da könnte man noch ein bisschen nacharbeiten. Das sind mir fast die Liebsten, weil die kommen in einer Situation, wo man, wenn ich das mal so jetzt, ich darf ja hart und offen reden, auch wenn es Vormittag ist, ne? Also wenn ich so zu Anfang sind wir immer so total begeistert, sage ich ja dann immer, ne? Erstmal, der kommt aus der Dusche, lässt das Handtuch fallen, ich bin hin und weg und der ist so hot und oh nee, ich kann mir nichts Besseres vorstellen. Das ganze System läuft auf Hochtouren, das Dopamin läuft. Dopamin ist das Hormon des Habenwollens und wir sind wirklich im Glück. Und das ist auch, da ist auch Sex, der vielleicht nicht so hot ist, ist toll, weil wir ja so verliebt sind, dass die Hormone uns immer sagen, ja, wir wollen angefasst, wir wollen gesehen werden. So, dann wird es ein bisschen ruhiger, so nach einem Jahr, so dann ziehen die Leute zusammen, das ist eine gewisse Entwicklung. Dann sagt man doch, ach, das ist so schön. Manche haben auch das Gefühl, sie wollen dann Kinder haben. Dann wird natürlich auch ordentlich rumgerattert, auf Deutsch gesagt. So, und dann irgendwann sagen die, ja, es ist okay. So, und wenn die dann kommen, es ist okay, dann bin ich ganz happy, weil die kümmern sich früh genug drum. Weil ich habe leider auch Leute, die kommen dann an, es ist ganz okay. Dann fangen sie nicht an, darüber zu reden, dass es nur okay ist, sondern sie machen so weiter. Dann kommt die nächste Stufe. Da würde ich, sag ich mal, ich bin jetzt ja auch ein bisschen hart, ne, bin ich ja so. Dann wird man sagen, ja, naja, Geburtstag, Hochzeitstag, da kriegt man noch irgendwie was hin. Oft auch, macht die Augen zu und denkt an morgen, dann geht es vorbei. Leider, ich sage immer nur das, was ich hier höre. So, und wenn wir das, die Stufe hinter uns haben, dann wird es schon ein bisschen sehr hackelig. Dann kommt manchmal auch so ein bisschen Gnadensex. Naja, okay, oh Gott, es ist Sonntagabend, vor Tatort, ich mache den Seestern, dann ist das auch vorbei. Aber dann, wenn wir dann da noch weitermachen und immer auch sozusagen die Bedürfnisse der Leute nicht, die sich nicht gegenseitig nicht lesen können, einfach mal so stumpf weitermachen oder sich immer mehr, nee, er trinkt noch ein Bierchen mehr, sie geht schon mal schnell ins Bett, um dieser Sache auszuweichen, dann kommen wir irgendwann in eine Situation, wo ich einfach jetzt mal hart sage, lieber wieder nicht als widerlich. Und ich sage dir, dann ist es schon sehr, sehr schwer. Auch das kann man noch verändern, wenn beide bereit sind, was zu tun. Aber das ist so mein, deswegen, du hast mich gefragt, wer kommt. Ich musste das so ausholen, weil am besten ist, wenn die einfach sagen, Mensch, wir wollen einfach mal gucken, ob noch alles in Ordnung ist. Und es gibt auch Menschen, die schicke ich Paare, die schicke ich mal nach Hause. Neulich war ein Paar, das war wunderbar, das habe ich schon öfters gehabt und das bringt auch, also so geschäftlich vielleicht nicht, aber es bringt mir Spaß, das zu sehen. Ein mittelalteres Paar, Kinder ein bisschen pubertär schon, Eltern irgendwie leicht angekränkelt und die müssen sich um alles kümmern, beide berufstätig. Also man könnte fast sagen, in der Rush-Hour des Lebens. Und die waren aber nett miteinander. Weißt du, die sitzen mir gegenüber auf dem Sofa und ich gucke mir das an, wie sind die miteinander? Was haben die für einen Ton, was haben die für eine Stimmung, was übrigens sehr wichtig ist? Und haben die noch Interesse aneinander? Nicht, dass der eine sagt, du, ist mir doch egal. Was du machst, das, oh, lass mich damit in Ruhe. Nein, die haben insgesamt eine gute Stimmung. Man merkt, die sind respektvoll miteinander. Und wenn die dann sagen, ja, also irgendwas, wir haben Sorgen, wir lieben uns und wir sind auch zusammen und sind auch ein gutes Team, aber der Sex hat so nachgelassen. Weißt du, dann kann man auch mal nachfragen, ist das nur im Alltag so oder ist es im Urlaub zum Beispiel anders? Wenn die dann sagen, nee, im Urlaub, wenn wir da mal ein bisschen Zeit haben, die Kinder sind irgendwie mal geparkt, dann haben wir Zeit miteinander und dann gehen wir aufeinander zu und dann können wir uns auch wieder genießen und wir können es auch schön haben. Die sind nicht auf meiner Sorgenliste. Die schicke ich dann auch ruhig mal nach Hause und sage, wissen Sie was, man darf sowas mal parken, weil ich finde, es muss auch wirklich ins Leben passen und es geht wirklich nicht darum, dass man sagt, wir tun es, weil wir müssen es tun. Dann kommen wir in die Situation, die ich vorhin beschrieben habe, irgendwann.
Welche Rolle spielt denn für dich Sex in Bezug auf, wir kümmern uns ja hier in unserem Podcast um unsere Psyche, um unsere Gesundheit, Wohlbefinden, Zufriedenheit. Welche Rolle spielt da Sex für uns Menschen?
Naja, Sex, das muss man sagen, es hat ein großes Potenzial. Und zwar ein riesengroßes Potenzial, wenn es denn auch genutzt wird und wenn es gut genutzt wird. Weißt du, was ich vorhin schon sagte, Sexualität deckt nicht nur die anfänglichen Liebesgefühle ab, sondern Sexualität kann eine Lebendigkeit bewahren, kann eine Tiefe hervorbringen, die ein Leben lang halten kann. Und wir müssen natürlich auch sehen und in der Lage sein zu überlegen, wie ist denn jetzt der Sex? Wenn der Sex stressig ist und der ist von, und das höre ich mir an, ich erkläre gleich nochmal ein Beispiel, aber grundsätzlich finde ich Sexualität so wichtig, wenn man begreift, was es kann und wenn man das als Potenzial sehen möchte. Das bedeutet aber natürlich, takes two for tango. Also das ist ja so, was zu Anfang schön ist, das rüber zu retten, geht wirklich nur, wenn wir auch die Sexualität verändern. Das heißt, es wird nicht so bleiben wie zu Anfang. Und dieser Mythos da draußen, jeder hat ständig Sex und das läuft Bombe, kann ich nur sagen, hätte ich nichts zu tun, aber es ist nicht so. Aber die Idee, dass es so ist und dass, wenn das irgendwann nicht mehr so richtig ist, dann trennen wir uns lieber. Weißt du, das ist das, was so schade ist, weil Sexualität deckt ja so viel mehr ab als jetzt Sonntagabend vor Tatort und hoppla hoppla und
was
fertig.
Ist es denn für dich? Also es ist nicht nur der reine Geschlechtsverkehr, oder? Für
nein, nein, es deckt ja so viel ab. Du musst dir vorstellen, die Grundbedürfnisse werden durch die Sexualität abgedeckt. Und zwar, ich sehe dich, das finde ich mit das Wichtigste. Ich gehöre dazu, ich werde geliebt. Das sind ja alles Grundbedürfnisse. Und wir wollen dazugehören, wir wollen geliebt werden. Und das ist oft, dass ich in der Praxis erlebe, diese Missverständnisse. Weißt du, einer von beiden hat keine Lust. Dann fühlt sich der andere auch, vielleicht fehlt ihm die Körperlichkeit, ja. Aber das vor allem, was denen oft fehlt, die haben das Gefühl, sie werden nicht mehr begehrt und sie werden nicht mehr geliebt. Und sie sind, oh Gott, ja, ich bin vielleicht unattraktiv. Verstehst du, das hat ja ganz viel mit Fremdbestätigung und Eigenbestätigung zu tun. Und diese Fremdbestätigung, die wir zu Anfang haben, der andere findet mich toll und ich brauche da auch, wenn ich dann nur im Schießer Feinripp um die Ecke komme, findet der mich trotzdem noch hot. Ach, weißt du, das ist ja das, was so nachlässt vom Gefühl her. Und das ist ja auch normal, dass wir nicht mehr auf 180 immer sind, das ist klar. Aber was ich denen dann auch, ich frage genau nach, was machen die beim Sex? Und höre oft, was für ein Leistungsdruck da herrscht.
Auf beiden Seiten, oder?
Auf beiden Seiten. Weißt du, das höre ich dann so, dass... Du musst dir vorstellen, so ein Leistungsdruck, ich frage, was die da genau tun. Und wenn ich dann höre, dann wird das gemacht. Und es ist A, oft überschaubar, weil es immer das Gleiche ist. Und B, es ist so, das macht Druck, weil ich habe das Gefühl, ich bin verantwortlich für ihre Erektion, also für ihre, ja, oder seine Erektion und für ihre Lust. Und vor allem bin ich verantwortlich für seinen Orgasmus oder er ist verantwortlich für ihren Orgasmus. Da sagt sie dann, weißt du, ich bin ja nicht der Dienstkomfortleister, sondern ich bin für die Socken zuständig, ich habe meinen Job, ich habe die Kinder, jetzt bin ich auch noch da zuständig. Was heißt, wenn du das Gefühl hast, du bist auch noch dafür verantwortlich? Umgekehrt auch, ich habe auch die Männer, die sagen, da wird unter der Bettdecke schon geguckt, ob das beste Mittelstück, wie wir in Hamburg sagen, schon mal steht. Ja, hallo, das ist ja auch Druck. Verstehst du, das ist so eine Spirale, die sich da festsetzt. Und dann wird es schwierig, dann frage ich genau, wo ist da, dann höre ich, dass dann Stress ist. Und dann fangen wir an, das ein bisschen aufzublättern. Und manchmal kommt man sich komisch vor, weil ich habe ja vorhin gesagt, diese Raschau des Lebens beschrieben, dann haben die wirklich so viel um die Ohren. Dann muss das auch noch sein. Und alles, was muss, ist immer schwierig. Und gerade der Körper macht ja nicht mit. Ihr seid ja auch ein Podcast-Forum für Körper und Gesundheit. Und du hast mich darüber gefragt, weißt du, wenn wir in so einem sympathischen Nervensystem sind, dann sind wir ja im Flucht- und Angriffsmodus oder beziehungsweise Flucht- und Kampfmodus. Ja, und dann ist das der... Vom Körper her ist dann das gar nicht vorgesehen, dass du eine Lust hast oder dass du eine Erektion hast, weil es kämpfte sich schlecht mit dem Säbelzahntiger. Das sind ja ganz alte Strukturen in unserem Nervensystem. Und das muss man denen ganz genau erklären. Das verstehen die dann auch. Und weißt du, was ich dann, ich sage dann auch zu dem sogenannten Mehrwoller oder Wenigerwoller. Wenn wir das mal runterbrechen, nachher ist eine Beziehung oft so, ein Mensch möchte mehr Sex und der andere möchte weniger Sex. Oder, und das ist immer, da fühlt sich der weniger Sex hat oder haben möchte, der fühlt sich eigentlich immer so unter Druck gesetzt, weil natürlich auch überall die Meinung herrscht, wer viel Sex haben will, mit dem ist alles in Ordnung. Und der weniger Sex haben will, mit dem stimmt hier wohl irgendwas nicht. Mhm. Und das ist das, was ich als erstes sozusagen aufkläre. Ich sage immer, worüber reden wir hier eigentlich? Ich habe ja auch Leute, die sagen, einmal am Tag Sex ist das Mindeste. Kann man so machen, sportlich. Und wenn der andere dann ganz gequält aussieht, und ich sage nicht, wenn die Frau gequält aussieht, wir haben nämlich, das machen wir nachher noch, eine Veränderung zwischen Mann und Frau. Ich habe auch Männer, die sagen, oh Gott, ich möchte doch erstmal in Ruhe Fahrrad fahren, ich möchte meine Ruhe haben. Und sie sagt, meint, das ist mein Bedürfnis und das steht mir zu. Dann worüber rede ich denn hier eigentlich mit denen? Das ist ja auch eine Wertung. ich kann ja auch sagen, wissen Sie was, zu der Frau, wenn das dann so ist, ihr Mann hat Stress im Job, der braucht mal einen Augenblick für sich, der muss jetzt hier nicht gleich den doppelten Rüttberger vom neuen Ikea-Sprang hüpfen und ich weiß nicht, was der alles bringen muss. Worüber reden wir denn? Ist das das, was selbstverständlich ist, dass sie jeden Tag Sex haben will? Oder könnte man auch sagen, nee, nicht jeden Tag in diesen Stresssituationen, die der Mann befindet, die Umwelt wird immer stressiger, die ganze Welt, Leben ist stressig. Warum ist das dann richtig? Aber damit kommen die nicht. Das muss ich als erstes klären. Weil sie hat das Gefühl, sie ist im Recht. Der Mehrwolle hat immer das Gefühl, das ist doch wohl normal.
Sie haben in einem Interview mal gesagt, Sex ist die älteste Form der Kommunikation. Und auf Beziehungen haben Sie sogar noch ein Zitat dazu gebracht. Sex ist das Spiegelbild einer Beziehung. Und da wollte ich jetzt mal rausfragen, was sagt denn der Sex oder die Sexualität dann über die Beziehung aus? Also wenn jetzt der Mann oder die Frau, die uns zuhören, sagen, der Sex, ne, der könnte besser sein. Ist das dann automatisch ein schlechter Sex, eine schlechte Beziehung? Oder was kannst du daraus quasi lesen, wenn der Sex das Spiegelbild ist einer Beziehung?
Ja, also sagen wir so, wenn überhaupt keine Sexualität mal herrscht. Und also es kann ja auch Lebenssituation sein, was wir sagten. Wir sagen jetzt, wir machen mal eine kleine Sexpause. Wir verlieren uns aber emotional nicht. Wir sind trotzdem, wir sind nett. Wir halten uns an der Hand. Wir umarmen uns mal. Wir kuscheln mal. Und das kann auch mal absichtslos sein. Das ist ja einer meiner Lieblingsworte, absichtsloses Berühren. Aber wenn das auch alles nicht mehr stattfindet, dann ist das natürlich so, dann verkümmert ja so eine Beziehung, weil im besten Fall ist ja so eine Beziehung exklusiv. Und wenn du dann besprochen hast, dass du Monogamie lebst, aber du hast dich so verloren und du bist so gegeneinander, dann ist das natürlich wirklich schwierig, weil der Sex natürlich auch Nähe bringt im besten Falle. Und wenn das alles wegbricht, dann fehlt da ganz viel. Weißt du, deswegen ist das oft ein Spiegelbild. Natürlich, weil, überleg mal, eine gute Sexualität, was wir vorhin schon sagten, hat ja viel Potenzial. Du kannst Tiefe, du kannst Nähe generieren. Was wollen wir denn? Wir wollen doch auch Nähe mit jemandem, mit dem wir zusammenleben, mit dem wir Kinder haben. Und dann ist auch immer die Frage, was ich vorhin schon sagte, ich frage genau, was die da tun, weil es ist nicht immer um die, dann heiße, höre ich, ja, dann kann sie sich doch mal ein paar neue Wäschestücke kaufen oder mal ein bisschen mehr sexy sein oder er soll sexy gucken, damit sie Lust hat. Am Ende geht es um andere Dinge, bin ich der Meinung. Natürlich ist es schön, wenn jemand sich nicht gehen lässt und nicht jeden Tag im Wohnbeutel und Jogger um die Ecke kommt. Das will ich gar nicht anders sagen. Aber ich glaube, es geht immer die Art und Weise, wie du Sexualität lebst. Nämlich, was spürst du wirklich? Und ist es so, dass du Millimeter für Millimeter spürst, dass sie auch, oder wenn wir jetzt die Frauen mal haben, dass die ihre Vagina gut kennt, dass die Vagina nicht nur so eine Begegnungsstätte ist, sondern auch vielleicht ein Raum ist, der Nähe schafft, der auch vielleicht den Erregungsreflex auslösen kann und er auch Millimeter für Millimeter spürt, das heißt, er hat seine Erektion funktioniert und er weiß, was er da tut, was wirklich förderlich ist von beiden, dann ist der so im Spüren. Dann hast du wirkliche Nähe und dann kann auch der Wurm zur Anaconda werden, weil du so viel spürst. Weißt du, wenn du diesen typischen Sportsex, so diesen Pornosex, Sportsex hast, dann geht es dir immer mehr um diese typische Bewegung, ich mache mal so, dann weißt du, was ich meine. Das ist auf einer hohen Anspannung und das funktioniert ja auch oft oder längere Zeit. Aber wenn wir über einen Sex reden, auch über das Spiegelbild einer Beziehung, wo der Sex inniglich ist, und da geht es, wie gesagt, nicht um verschiedenen Stellungsstellen, sondern es geht wirklich um die Begegnung. Wenn wir einen Sex haben, wo jeder macht, ich weiß, dann mache ich A, mache ich B, dann zack, rechts, links wird gedreht, dann Angriff auf die Mitte und höher, es geht los. Kann man so machen. Oder auch sie macht immer das Gleiche mit ihm und fertig. Das ist aber nicht das, was wir wollen. Und das ist das, finde ich immer, weißt du, wenn jeder so auf seiner Masturbationsinsel sitzt, sein Ding abfährt, dann kann man auch sagen, Mensch, das hat sich gut angefühlt, Orgasmus fühlt sich immer gut an und das war auch eine gewisse Lust. Aber ich sag dir, die Lust bleibt da oft auf der Strecke, weil wir zu wenig spüren, weil wir zu wenig Genuss haben. Und Lust ist ja der Wunsch aller. Aber Wunsch, was ich immer sage, ist wie ein wirklich scheuer Schmetterling.
Wir müssen nur für die Zuhörer und Zuhörerinnen eingrenzen. Wir reden ja jetzt gerade über die heterosexuellen Beziehungen. Ja. Jetzt ist die Frage, hast du das Gefühl, dass es in homosexuellen Beziehungen weniger zu diesen Problemen kommt? Oder würdest du sagen, das ist in allen Beziehungen einfach ein Thema? Okay, du
nickst schon. Das sage ich mal so. Ich habe ja auch homosexuelle Paare und einzelne Homosexuelle. Die Problematik, nämlich Paardynamiken, mehr und wenig Woller und öffnet man eine Beziehung, bleibt man monogam, weil man es besprochen hat. Das ist in jeder, das ist egal, wonach du lebst und was du schön findest. Die Praktiken in der Homosexualität sind ein bisschen anders oft. Das ist klar, aber sonst von der Idee her oder von der Dynamik her, das ist wirklich okay. Das Gleiche.
Aber lass uns dann heute mal im Laufe des Gesprächs bei den Heterosexuellen bleiben, also bei Mann und Frau.
Ja, alles
Frau.
Fein mit mir, ja.
Oft beklagen sich, da will ich jetzt mal ein bisschen in die Tiefe mit dir gehen. Du hast es schon erwähnt, oft beklagen sich ja Männer, dass Frauen irgendwie keine Lust mehr haben. So diesen Mythos oder dieses Thema gibt's ja oft. Jetzt kann es natürlich sein, das hatten wir in einer anderen Podcast-Folge, dass im zunehmenden Alter einer Frau kommen ja die Wechseljahre und das führt natürlich zu einer Veränderung der Sexualität. Aber es kann natürlich auch andere Gründe vielleicht haben. Was würdest du sagen, woran liegt es, wenn es nach den Männern geht, dass die Frau dann nicht mehr so Lust hat auf Sex? Woran könnte es noch liegen?
Erstmal haben die Männer auch eine andere Pause, darüber reden wir auch, das müssen wir schon machen. Aber du wolltest gern von den Frauen hören, da fangen wir da damit an. Also in den Wechseljahren, das ist nicht für alle ein Osterspaziergang, das muss man mal klar sagen, da tut sich eine ganze Menge. Und natürlich, die Hormone lassen nach. Was heißt denn das? Die Schleimhäute, die Vaginalschleimhäute werden dünner. Es ist alles ein bisschen mühsamer. Es gibt welche, die schwitzen sich halb tot, die fühlen sich schlecht, die können nicht schlafen, die Knochen tun ihnen weh. Und das ist wirklich mühsam und anstrengend. Und manche sind dann auch wirklich echt schlecht drauf. Und wenn du so schlecht drauf bist und das Gefühl hast, es gibt auch welche, die nehmen leider zu, dann hast du nicht das Gefühl, dass du jetzt irgendwie nur hot bist. Weißt du, es hat erstmal mit dir selber so viel zu tun. Aber wenn du dann einen Kerl hast, der sagt, pass mal auf, meine Süße, so einen ganzen Tag nicht. Also nee, also und dann vielleicht auch noch Porno indiziert. Also ein Doppeldreh, das muss schon bleiben. Und die Größe, also 38, also ich finde, mehr als 40 dürftest du nicht wiegen, habe ich alles O-Ton bei mir. Da kann ich immer nur sagen, ja, das kann man alles machen. Aber glaubst du, dass man dann noch Lust zum Sex hat? Ich sag dir mal nein. Aber wenn man dann jemanden hat, und wir reden ja eigentlich von einer Beziehung und sagen, das ist das, was wir gerne möchten, der sagt dann, der dir das Gefühl gibt, also außer du siehst nachher aus wie zwei Öltanks, das gibt's ja leider manchmal auch, aber so im normalen Rahmen, wenn du in der Lage bist, die Beziehung über diese Klippe hinwegzukriegen, ich rede gleich auch über die Körperlichkeit, dann kann ich dir nur sagen, ist das ein wahnsinnig großer Gewinn, weil du fängst an mit kleinen Dingen. Die kleinen Sachen machen ein großes. Und zwar insofern, dass du sagst, okay, sie ist vielleicht ein bisschen, ja, die ist ein bisschen zugenommen, ihr geht's gerade nicht so gut. Fang doch mal anders an. Sag mal, wie geht's dir? Soll ich dir mal einen Tee bringen? Ich merke, dir geht's gar nicht gut. Dann bist du wirklich, versuch der beste Freund zu sein. Und versuch auch eine Körperlichkeit hinzukriegen, wo du nicht das System Erektion, Penetration, Orgasmus, höher, ich bin durch. Nee, geh doch mal auf den anderen ein, guck hin. Guck wirklich hin. Und weißt du was, meine Zärtlichkeit hat ja kein Verfallsdatum. Ich möchte berührt werden, auch wenn es mir gerade nicht gut geht, ich schwitze, ich möchte in den Arm genommen werden. Und ich weiß, ich oft mache mit den Paaren, ich komme gleich mal zu Wechseljahren nochmal, ich sage dann immer, ich möchte gern, dass sie sich mal 3 oder 4 Wochen gar keinen Geschlechtsverkehr haben, sondern dass sie sich vielleicht nackt kuscheln, dass sie sich berühren, aber mehr nicht. Denn wenn jemand sich insgesamt in seiner eigenen Haut gerade nicht wohlfühlt, dann möchtest du nicht das Gefühl haben, oh Gott, ich muss jetzt performen und das tut ja gleich alles weh. Wir haben ja über Schmerzen, rede ich ja auch viel. Denn eins muss man sagen, dadurch, dass die Vaginalschleimhäute werden dünner, sind nicht mehr so gut durchblutet, all das. Und wenn du dann Sex hast, wo du sagst, oh Gott, das tut weh, ja, dann spannst du ja noch mehr an. Und dann tut es noch mehr weh. Und dann ist es auch so, es gibt viele Frauen, die kriegen andauernd Blasenentzündung, die haben kleine Mikroverletzungen, daraus entwickeln sich ein Pilz. Ja, dann willst du schon gar nichts mehr. Aber nun muss man auch noch mal sagen, und das finde ich ganz wichtig, wenn du eine Sexualität leben kannst, das heißt, die vielleicht ein bisschen verändert auf die veränderte Lebenssituation, wenn du dann eine Sexualität hast, wo du so sagst, ja, ich mache das jetzt mal ein bisschen anders, ich kümmere mich drum, auch die Frauen, denn ich frage auch wirklich so, was macht ihr? Ich fange da so ein bisschen um die Ecke an, sag, was machen Sie? Sie haben ja ein gutes Gesicht oder was machen Sie mit Ihrer Haut? Ja, dann habe ich erst ein Vitamin C, dann mache ich ein Serum und so. Und die Hände creme ich in Teilen. Ich sage, und wie oft cremen Sie denn Ihre Vagina mal ein? Wieso? So, das heißt, die Frauen bitte sich drum kümmern. Man kann sich drum kümmern. Und zwar nicht jetzt, damit Karl-Heinz jetzt seinen Sex besser kriegt oder es nicht wehtut, sondern auch um einen selbst, weil auf Dauer eine Vagina atrophiert auch. Ich will nur sagen, make your vagina happy again. Warum? Weil es für einen selber schöner ist und sich darum kümmert, die einzucremen. Es gibt Öle, es gibt extra Vagina-Creme dafür. Das kann man durchaus machen. Man kann auch damit anfangen, die einfach mal, ich sag mal, da Raum zu nehmen und die zu beleben. Weil die meisten kennen ihre Vagina gar nicht so gut. Verstehst du, die ist gar nicht so gut bewohnt. Ist das zu kompliziert jetzt? Ist
es nee,
zu
weit? Ich habe es total verstanden. Ich fand es, ich habe viele Interviews mir im Vorfeld von Ihnen, aber auch von anderen Sexologen mir angeschaut. Und ich fand dann eine, du stehst ja auf Radikalität und auf Provokanz auch, ich fand dann einen Satz super, die Frauen haben eben keine Lust auf diesen Sex, weil der eben langweilig ist zu Hause. Also so, sie haben halt nicht
ich bin ja
Lust.
Noch nicht fertig.
Genau, auf den. Aber ja. Da will ich gerne direkt eine Anschlussfrage stellen, weil vielleicht können wir dann die ja. direkt mit antworten. Also du hast nämlich das so schön aufgemacht und gesagt, ja, vielleicht hat eben die Frau nicht Lust auf diesen Sex, der zu Hause wartet, sondern eben auf einen anderen Sex. Und da fand ich einen
Begriff. Das hast du jetzt gesagt. Ich sage immer im Interview, die hat keine Lust auf den Sex, den sie jetzt seit 20 Jahren immer gleich hat. Auf den Sex hat sie keine Lust mehr. Warum hat sie keine Lust? Und sie hat ja sozusagen, es ist eine gesunde Reaktion auf eine ungesunde Situation. Insofern, weil das ist das, was nicht mehr genussvoll ist. Wenn sich der Gegenüber keine Mühe mehr gibt oder es einfach so eingefahren ist, dass man sagt, oh Gott, ich weiß schon, was da kommt und das ist unangenehm, dann ist es wirklich an der Zeit, was zu tun und zu sagen, pass mal auf, Schatzi, so geht das irgendwie nicht. Aber was auch hilft, auch die Sexualität beleben zu lassen, weiterzulassen, ist so, dass sie sich natürlich auch ihren eigenen Körper mal besser kennenlernen. Vielleicht wird die erotische Nutzfläche erweitert und sagt, ah, das kann ich mir auch gut vorstellen. Vielleicht habe ich mal dazu Lust. Das bedeutet aber, dass beide auch was tun, auch die Frauen, und sagen, ja, ich möchte auch meine, na, sagen wir so, meinen erotischen Raum erweitern und ich möchte dazulernen. Weil, was wir vorhin schon sagten, Sexualität kann eben eine große Kraftquelle sein. Aber doch auch am Ende muss man leider sagen, wenn man was dafür tut, das fällt nicht einfach vom Himmel und es ist dann mal da, ach, nur Potztausend, jetzt bin ich in Sexrente, bin hier in den Wechseljahren. Du glaubst nicht, wie oft ich das höre. Aber per se ist es so, man wird ja immer, vielen Frauen wird ja sozusagen immer unterstellt, dass sie auch sowieso weniger Lust haben. Mm-mm. Die haben durchaus viel Lust. Aber wie gesagt, Lust ist ein scheues Reh und Lust kann sich auch im Laufe des Tuns entwickeln. Mm. Du hast nicht Lust, wenn du nach Hause kommst und reißt die Klamotten vom Leib und dann höher, es geht los. Das ist eins der Mythen aus Hollywood, die uns immer wieder untergeschoben werden. So ist es nicht. Aber wenn du am Ball bleibst und ein bisschen sich drum kümmerst, dafür gibt es ja auch so Menschen wie mich, kann man den Sex wirklich genussvoller gestalten. Und dann hast du eben wieder Lust und auch sie hat dann wieder mehr Lust.
Und da habe ich einen tollen Begriff gefunden von der kanadischen Sexualforscherin. Du wirst sie wahrscheinlich kennen, Peggy Kleinplatz.
Ja, die ist wunderbar. Ja.
Und sie hat einen Begriff geprägt, den man jetzt vielleicht in diesem Zusammenhang hereinbringen kann. Sie hat von Sex worth wanting gesprochen.
Ja, also genau, wie, das ist das.
Ne, wie muss ein Sex in einer Beziehung sein, dass er es wert ist, gewollt zu werden?
Genau so ist
es. Würdest du sagen, das ist erstmal so der erste Schritt, dass man in einer Beziehung überhaupt darüber offen, ehrlich spricht, von beiden Seiten, also sowohl der Mann 100%. Als auch die Frau? Wie muss denn eigentlich der Sex sein, damit du als Frau es toll findest oder dass es wert ist, ihn zu haben und auch für den Mann, oder? Also so eine offene Kommunikation.
Da hast du vollkommen recht und das ist, hört sich auch gut an, aber ich kann dir sagen, wenn du dann zu Hause mit Karl Dieter auf dem Sofa sitzt, dann redest du dann oder im Bett nackt, das würde ich immer sagen, bitte nicht das machen, sondern am besten am Spaziergang, wenn er geht und so, weil du sagst doch nicht, weißt du was, meine Süße, ich habe eigentlich so eine Fantasie, ich könnte mir vorstellen mit der Angelika aus dem dritten Stock, da hätte ich ja vielleicht, dann könnte die mal um die Ecke kommen. Also nicht, dass du es falsch verstehst, ich finde dich toll, aber man hört ja so viel, man möchte ja so gerne mal was verändern. Denn die Veränderung habe ich bei beiden Seiten oft, können wir nicht mal so ein bisschen aufmachen. Da ist Alarm. Hm. Verstehst du, dann heißt es noch, du Ferkel und meine Mutter hat es immer gleich gesagt, was für ein Ferkel du bist. Muss man ganz vorsichtig sagen, vielleicht kann man sagen, ja, ich habe das mal gehört von Kollegen, was sagst denn du dazu? Und du bist eben, wenn du kennst ja deinen Partner, wenn du mit dem 10, 15 Jahre zusammenhockst, nicht mal oder 20 Jahre, überleg mal, es ist einmal lebenslänglich mit Sicherheitsverwahrung, wie lang das wirklich ist, so eine Zeit. Dann weißt du genau, wo du was ansprechen kannst und wo nicht. Weil du bist natürlich ganz vorsichtig, du willst ja im System bleiben und du willst ja auch keine Trennung. Das heißt, die Gefühle der Liebe, das ist ja, weißt du, so ein tiefes Gefühl, wenn du, oder das System funktioniert, du hast die Kinder, das soll ja alles so bleiben. Dann sind eben manche Leute, die sagen, ich schweige das lieber tot oder ich bin lieber mit meinem, na, weiß, Computer und Pornografie, dann ist das okay, dann gehe ich in meinen Bastelkeller und so ist gut. Und sie hat vielleicht einen Womanizer, das ist dann auch in Ordnung und dann wird das ganz ausgespart. Ja, das gibt es leider dann auch. Aber es ist trotzdem möglich, was zu tun. Aber diese Kommunikation, die ist viel schwieriger. Von wegen, pass mal auf, guck doch mal, wir wollen mal was besprechen. Da ist Alarm. Also, was ich dann den Paaren auch vorschlage, je nachdem, wie die Stimmung ist und ich das so ein bisschen abschätzen kann, ob die mal zusammen Porno gucken. Meistens sagt sie, nö, das gucke ich nicht, das guckt mein Mann schon, interessant. Ja, besser wäre es, wenn sie es vielleicht mal zusammenschauen. Nicht, dass sie sich nun wirklich die tollsten Ideen da rauslesen, sondern es geht eigentlich darum, dass die dann anfangen zu reden und sagen, okay, ach, das ist ja ganz merkwürdig, oh Gott, das sieht ja aber ganz schön aus, vielleicht. Weißt du, dass man einfach sich da mal rantastet. Die gucken meistens gar nicht mehr hin auf den Porno, sondern sie fangen an zu reden. Und dieses Reden, das tust du nicht nur, weil ich sage, reden Sie doch mal über Sex. Nee, das machen sie den ganzen Tag nicht, weil sie eben auch Sorgen haben. Und meistens haben die auch begründet Sorgen.
Und die Pornos, du hast sie jetzt angesprochen, die sind wahrscheinlich ein großer Fluch für dich, oder? Weil sie eine gewisse falsche Vorstellung eventuell vom Sex vermitteln, oder?
Naja, sagen wir mal so. Es ist Fluch und Segen gleichzeitig. Und die Menge macht das Gift. Viele machen natürlich Porno, weil ich weiß, es ist so früh, als ich vor vielen Jahren anfing, habe ich gefragt, machen Sie Pornografie? Dann hieß man, ja, mal oder so. So, heute frage ich nicht ob, sondern nur wie viel. Wie weit ist das? Und es ist ja auch nichts dagegen zu sagen. Es muss ich das mal auch klar sagen. Wenn jemand nach Hause kommt oder sitzt zu Hause und sagt, oh mein Gott, ich brauche mal so einen kleinen Spannungsabbau, ich mache das mal eben. Why not? Es ist doch nur dann problematisch, wenn erstmal die Frau das furchtbar findet. Dann ist es schon schwierig. Ich würde den Frauen auch gerne hier zurufen, mal zu sagen, ja, wenn er das sagt, frag ihn doch mal, was ist denn das, was du da besonders gut findest? Und wenn er sagt, ach Mausi, das hat doch mit uns beiden nichts zu tun. Das kann unsere Sexualität doch nicht stören. Wenn es dann wirklich auch so ist, dass es das nicht stört. Ich brauche das einfach mal zum Spannungsabbau. Ist doch alles in Ordnung, machen doch alle. Wenn man da so mit umgeht, ist es anders, als wenn er weiß, oh Gott, die schimpft wieder. Und was passiert, wenn die wieder schimpft, dann machst du es vor Wut ja gerade extra. Weißt du? Und man muss eben diese Pornografie, da könnten wir eine eigene Sendung von füllen, müsste man ja auch nochmal ganz klar so erklären, was bedeutet das eigentlich? Was bringen die sich dabei? Das ist ja auch so eine körperliche Komponente, die unterschätzt wird. Viele haben sich gesehen das und denken, so muss das sein. Das sind mehrere Sachen, die da passieren. Sie konditionieren sich so darauf. Das ist ein bisschen heikel, insofern, wenn es dann nicht mehr paarkompatibel ist. Manche sitzen da immer vor ihrem Computer, machen das, was sie da beim Porno eben machen, sind nur über die Visualität geht die Erregung und dann macht die Hand eben das, was sie tut. Aber das ist nicht paarkompatibel. Vor allem, die sitzen da so, die haben sich das so beigebracht. Und du sitzt ja, wenn du im Bett liegst, dann ist das eine ganz andere Nummer. Weißt du? So, das ist schwierig. Aber das ist jetzt vielleicht, sprengt unseren Rahmen hier. Ich will nur sagen, das ist das, was ich genau, ich trenne ja auch die Paare oft und höre ich mir das mal alleine an, weil das mag man oft nicht vor der Partnerin oder vom Partner sagen. Und wir haben auch Frauen, die das anschauen. Früher war es auch oft so, dass die Frauen sich das anschauen, um zu schauen, was wird denn erwartet. Heute ist es nicht mehr so. Heute gibt es ja ganze Plattformen von Pornos, die nur für die Frauen sind.
Wie unterscheidet sich denn der Sex? Also uns hören ja Männer und Frauen zu. Was würdest du denn sagen? Kann man das so allgemein sagen, was eher so die Frauen bevorzugen und eher die Männer? Gibt es da so ein...
Ach, weißt du, das wechselt ja immer ständig. Also was ich kann ja nur sagen, was ich so höre, das wechselt. Aber früher war es immer so, dass es sozusagen das über das Emotionale geht. Und Frauen mögen auch gerne hören. Es gibt ja auch so eine, ich habe da schon mal eine Sendung drüber gemacht, eine Plattform oder mehrere Plattformen, wo das nur über die Akustik geht. Und das,
so Hörspiele, dann
machen die,
ne,
was, so ja so, dann machen die, was die so machen. Und die Männer haben ganz viel die Visualität. Aber wie gesagt, das wechselt. Wir sind ja nun alle emanzipiert und die Frauen sind super emanzipiert. Auch die jungen Frauen, die gucken sich das dann auch genauso an und haben das Gefühl, ja, dass alles, was eine Erregung sozusagen generiert, ist für die interessant. Weil ohne Erregung keine Erektion. Das ist nun mal einfach so. Und das ist eben ein bisschen das Problem, um das mit dem Porno abzuschließen. Wenn ich über Jahre lang die Erregung da gelernt habe, dann bist du, heißt es ja, weißt du, es ist immer so ein Dopamin-Kick. Das sind ja immer krassere Filme, die sich angucken, weil es muss ja immer neu befeuert werden. Und dann ist auch gerade bei den Jüngeren, die vielleicht noch gar keinen, eigentlich, also gar keinen Paarsex hatten, ist das dann fast ein bisschen langweilig. Dann kickt da nichts mehr sozusagen. Und das ist die Problematik, die ich dann da sehe.
Du hast aber in einem Interview auch mal gesagt, also wir haben ja jetzt schon viel darüber gesprochen, was man machen kann, wenn man zu Hause das Gefühl hat, das Herz ist dabei, alles stimmt, aber irgendwie nur das Körperliche, der Sex, das ist noch nicht so 100% oder hat sich verändert, dass man miteinander sprechen kann oder gemeinsam Pornos gucken kann. Oder
naja, also was ist alles, weißt du, das sind unterschiedliche Lösungswege. Jedes Paar entscheidet, wie es vorgeht. Manche kommen halt zu mir, dann machen wir das. Aber es ist ganz unterschiedlich, wie sie damit vorgehen. Es gibt unterschiedliche Lösungen.
Ja, ich wollte nur darauf hinaus, weil ich das spannend fand, dass du in einem Interview gesagt hast, wir müssen mal darüber nachdenken, dass es ja über den ganzen Tag so Art emotionale Kontaktpunkte auch gibt.
Ja.
Weil die Männer ja oft das Gefühl haben, wir kommen nach der Arbeit nach Hause und jetzt haben wir Lust auf Sex und wundern uns, warum funktioniert es denn jetzt nicht? Oder warum hat jetzt die andere Seite nicht auch Lust? Und da sagst du, wir brauchen über den Tag immer wieder so emotionale Kontaktpunkte. Was meinst du damit?
Ja, das, gut, dass du das fragst. Das hatte ich jetzt direkt vergessen. Also sagen wir mal so, was ich immer gut finde, das sage ich immer mit diesem emotionalen Band, was das nie abgeschnitten werden kann. Es gibt wirklich auch Paare, wo es dann heißt, so wird aufs Kopfkissen geklopft, so jetzt habe ich aber wirklich mal wieder Sex oder heute Abend muss ich habe jetzt seit 3 Wochen, da weiß sie oder er ganz genau, oh, die andere Person ist total genervt, seit Wochen kein Sex, oh, Hilfe, Hilfe. Dann sind die schon so geladen. Okay, also es steht an. Aber wenn du das ein bisschen anders auflöst, nämlich morgens du nicht rummeckerst, weil der Kaffee nicht gut schmeckt und die Marmelade war nicht da, die Orangenmarmelade, das ist ja nicht so schwer, die esse ich gerne, die esse ich immer. Ich meine, so schwer ist es doch nicht, daran mal zu denken. Sondern wird da schon so rumgemeckert. Weißt du, da habe ich doch keinen Bock, abends noch da irgendwie die Sexgöttin zu geben oder umgekehrt. Das mache ich doch nicht, oder nicht? Also da fühle ich mich angegriffen, da fühle ich mich nicht gesehen und da bin ich doch nur genervt. Da habe ich doch nur, also es gibt Leute, die brauchen den, muss man auch mal sagen, den Streit und richtig Streit, um nachher einen Versöhnungssex zu haben. Das gibt es auch, aber das hast du jetzt nicht gemeint. Ich finde immer wichtig, dass man auch mal sagt, oh, wir wollen mal zusammen Mittagessen und nicht sagt, wieso ist irgendwas passiert, sondern einfach mal auch normal reden und nicht dann über Sexualität, wenn das eine gewisse Problematik ist. Und das ist ja oft. Jonas, es ist wichtig, dass man das nicht wie so einen weißen Elefanten immer im Raum hat und man sagt, okay, wir reden da jetzt mal drüber, aber dann haben wir auch wieder normal nettere Themen. Und weißt du, was ich ganz, ganz wichtig finde, auch das deckt ja alles mit ab, dass du Interesse an dem anderen hast. Nichts ist ätzender, als wenn du das Gefühl hast, der andere hat null Interesse an mir. Das interessiert ihn überhaupt nicht, was in mir vorgeht, was ich schön finde. Weil diese Art Nähe, die hilft natürlich auch bei der Sexualität. Weißt du, wenn du dich den ganzen Tag so blöd fühlst, weil der andere dich nicht sieht, weil es ist ihm ganz egal, was du machst. Wie willst du denn abends das Gefühl haben, du gibst dich hin, das ist total schön und du möchtest mit niemand anders zusammen sein? Ich weiß nicht, wie das gehen soll.
Welchen Einfluss siehst du von digitalen Geräten dabei, dass man eben nicht mehr so Ort ist, so anwesend ist?
Ja, das ist ja so, das geht dann immer nur so. Ja, so. Das ist natürlich eine, darüber haben wir im Podcast auch eine Sendung gemacht, du, da bist du ja immer abgelenkt und dann fragst du irgendwas, ja, alles klar, du weißt, der hat nicht zugehört, der andere ist ganz woanders und dann wird er noch andauernd ins Telefon gegrinst und noch irgendwo rumgechattet oder rumgetextet. Du, also da kommt schon keine gute Laune auf und man muss sagen, es zieht wirklich Aufmerksamkeit ab.
Würdest du sagen, die führen dann zu weniger Sex, digitale Geräte?
Ja, so natürlich.
Oder klar. Zu schlechteren Sex sogar eventuell?
Ich weiß ja nicht, was die da alles sich angucken auf ihrem Telefon. Ich würde sagen, das eine hat auch mit dem anderen zu tun. Weißt du, wenn du keine Aufmerksamkeit wirklich hast, wenn du den anderen gar nicht richtig hinhörst und weißt was auch, es ist nicht nur hören, du guck hin. Guck doch den anderen an, dann siehst du doch, wie es dem geht. Und wenn du dann noch, das finde ich auch, sage ich auch immer, dann kommt... Jetzt mache ich mal das so ein typische Rollenbeispiel auf. Dann kommt sie nach Hause oder er kommt nach Hause und sagt, was ist denn bei dir schon wieder los? Ja, stell dir vor, was da passiert ist. Und dann wird er gemeckert. Und nein. Und dann kommt er sofort mit der Lösung und zwar nett gemeint und sagt, ja, du hättest das aber so machen können. Das will die aber nicht. Die möchte jetzt, dass er Last mit aufnimmt, vielleicht ein bisschen Mitleid und sagt, ach, Schatzi, da hast du dich geärgert, das verstehe ich total. Jetzt mache ich dir mal einen Tee oder ich hole dir mal ein kleines Bierchen, das hilft. Das möchte man, aber das verstehen die immer alle gar nicht. Umgekehrt gibt's das auch, dass Frauen sagen, ja, das verstehe ich gar nicht, hast du ja von dem Idioten wieder einen überbraten lassen, so geht's ja auch nicht. Und dann haben die den Druck auch noch. Und das ist das, was ich meine, dieses Hinschauen und den anderen auch mal verstehen. Und eins muss man auch sagen, worüber reden wir hier? Also ich hole jetzt keine rote Schleife aus dem Schrank, du findest den manchmal auch echt blöd. Und das wechselt auch im Laufe eines Tages. Dann kannst du denen echt die Katze geben und sagen, oh Gott, der nervt mich oder die nervt mich. Was quasselt die da wieder stundenlang mit ihren Freundinnen? Oh Gott, geht mir das auf die Nerven. Alles in Ordnung, das ist normal. Aber dann kann ich das System verlassen und sagen, ich gehe mal eine Runde raus oder ich gehe jetzt mal, keine Ahnung, was ich mache, ich gehe mal eine Stunde laufen. Weißt du, dass man das dann nicht auch noch immer sagt, oh, du bist doch eine Quasseltante und hast dies wieder gemacht und das und er oder sie sagt, du bist so stur, ich wollte dir das erzählen, du hast keine Lust. Verlass das System mal und sag, okay, dann lasse ich den oder lasse ich sie mal einen Augenblick und dann mache ich meinen Kram. Also das finde ich auch so wichtig. Ich bin ja auch eine sehr autonome Zelle, muss ich sagen. Aber ich finde es auch wichtig, dass jeder so sein eigenes macht und dass der andere auch ein gewisses Verständnis hat, was ich vorhin schon sagte, und das schön finde und sagt, ach, es ist nicht so meins, aber wenn du das gut findest, finde ich ja toll, was du da auf die Beine gestellt hast. Oder du gehst jetzt schon 3-mal die Woche zum Yoga. Vielleicht können wir auch mal was zusammen machen. Weißt du, es ist anders, wenn du sagst, verdammt, für mich hast du keine Zeit, aber andauernd gehst du zum Kielclub alle 9. Das ist immer die, wie sprichst du, was ist für eine Stimmung da? Und das, wo du hast nach Sex gefragt, das ist doch auch ein Spiegelbild. Ich bin doch nicht der letzte Friedkack, aber dann soll ich immer Sex machen. Nö, das machen wir doch nicht.
Attraction comes from interaction, habe ich mal in so einem Interview gehört. Ich glaube, das bringt es gut auf den Punkt. Ne? Mhm. Du hast auch von absichtslosen Berührungen mal gesprochen.
Ja, tue ich immer.
Hast du das Gefühl, dass das immer weniger im Alltag vorkommt, dass wir uns einfach berühren, ohne dass es dann direkt immer wieder auf Sex hinausläuft, sondern dass man sich ja auch so im Alltag berühren kann, es schön finden kann, ohne dass daraus direkt Sex entstehen muss?
Und das ist eben auch so schade, weil das verliert sich so. Zu Anfang bist du ja immer am Anfassen und dann gibst ihm den Kaffee und hast gleich die Hand auf der Schulter. All diese Dinge, die verlieren sich so. Ich weiß ja nicht, in welchen Konstellationen du lebst, aber achte mal drauf. Das, was zu Anfang das Schönste ist, einmal über den Kopf zu fassen oder sagen, ach Mausi, du hast aber heute ganz wilde Haare, hast du schlecht geschlafen oder keine Ahnung. Dieses Miteinander und nett sein und dieses, was du absichtslos berühren, insofern, weil ich kenne das ja schon, dann heißt es, ja, dann fängt er an, na Süße, soll ich dich mal massieren? Dann weiß sie oder umgekehrt auch, er sagt, oh, dann weiß ich schon, jetzt habe ich zu performen. Aber viel schöner wäre es, weil das ist ja immer so ein Druck und Druck und Stress ist eben absolut der Lustkiller und auch der Sexkiller. Mhm. Deswegen ist es so schön, weißt du, man will doch, wenn man exklusiv ist, dann möchte man doch mal berührt werden, weil, was ich schon vorhin schon sagte, Zärtlichkeit. Da ist egal, ob du in Wechseljahren bist, ob du 80 bist, ob du 20 bist. Es ist ganz egal, das ist alterslos und es ist immer schön. Man möchte Zärtlichkeit. Wir sind Menschen, ohne Zärtlichkeit gehen wir ein wie die Primelpötte. Hm. Und das finde ich so wichtig, dabei zu bleiben. Aber dann habe ich genau gesagt, ich weiß, was ich gesagt habe, ab und zu kann man dann eben einen körperlichen Kontaktpunkt setzen. Und dann habe ich neulich einen ganz netten Herrn gehabt, der hat gesagt, ja, Sie haben gesagt, ich soll meine Frau mal kuscheln, habe ich dann auch gemacht, aber dann ist sie eingeschlafen. Das hatte ich mir ja nicht vorgestellt. Der sagt, ja, aber das ist genau das, was ein gutes Zeichen ist. Dann hat die sich bei Ihnen fallen lassen können. Und dann machen wir auch mal weiter. Dann kann man das Gefühl haben, man kann dann, wenn man aus dieser Situation mal wieder raus will, was ich total verstehen kann, dann kann ich doch mal sagen, ich kann ihr mal einen Po fahren und sagen, Mensch, Mausi, hast du irgendwie noch einen... Das sieht ja noch alles prima an, fühlt sich toll an. Dann ist man ja schon sozusagen aus dieser Herzregion raus und dann geht man ins Genitale. Und das kann man ja auch ein bisschen nett irgendwie mal so behandeln, dass man sagt, oh, da springt dann vielleicht mal eher der Funke rüber. Und übrigens auch mit dem absichtslosen Berühren, manchmal ist es so, dass sich daraus was ergibt.
Wir haben ja jetzt auch sehr viel darüber gesprochen, Katrin, dieses Zusammen, ne, kommen, ja, mit der anderen Person, worauf kommt es an? Du hast es ganz am Anfang in dem Nebensatz erwähnt, aber ich will es nochmal mit aufgreifen, weil ich glaube, es ja so wichtig ist. Gerade auch durch Social Media bekommen wir ja eine Vorstellung von Körpern, die vielleicht hier und da nicht ganz gesund sind. Also dieses, sich mit seinem Körper ja auch wohlzufühlen, nackt zu sein, vor dem Partner, vor der Partnerin. Ne, das hat jetzt erstmal mit der anderen Person ja nicht viel zu tun. Klar, die kann Komplimente machen, drauf eingehen, aber das ist ja auch ein Selbstwertgefühl, unbedingt, was wir in uns tragen.
Ja,
ne?
Das ist...
Ist ausschlaggebend, oder? Für guten, ja, Sex, absolut, in der Beziehung. Wie fühlen wir uns?
Bin ich ganz froh, dass du das sagst. Das ist so auch einer meiner Hauptaufgaben. Und das habe ich leider öfters bei den Frauen. Weißt du, die sind ja alle so perfektionistisch. Also Männer inzwischen auch. Aber ich sehe es noch mehr bei den Frauen. Die haben das Gefühl, sie müssen ja noch super aussehen. Die müssen so aussehen. Sie müssen das aussehen. Und sie haben so, das merkst du beim Internet. Es hat doch keiner mehr eine Chance auf einen zweiten Blick. Die müssen alle top aussehen und da wird gemacht und getan und dann das, oh nee, das kann ich nicht bringen. Weißt du, und das ist auch wieder so ein Stress und das ist in Wahrheit ja für die Selbstwirksamkeit gar nicht gut. Das pusht vielleicht kurz dein Selbstbild auf und sagst, ja, die hat gesagt, du siehst ja viel jünger aus, ja, vielen Dank. Aber eine Selbstwirksamkeit zu entwickeln, passiert doch eigentlich aus dem Inneren heraus, dass man sagt, das und das ist mir jetzt gut gelungen und ich bin zufrieden. Es hat auch mit Akzeptanz zu tun, Jonas, nämlich, weißt du, mit Mitte, Ende 50 sehe ich nicht mehr aus wie 20. Und diesen Ehrgeiz zu haben, ist natürlich wahnsinnig anstrengend und das klappt auch immer nicht. Die sehen die alle aus dann nicht wie Mitte 20, die sehen aus wie Mitte 50, nur ganz gut zurechtgemacht, was in Ordnung ist, wenn es hilft. Das ist, finde ich, alles in Ordnung. Das ist alles statthaft. Entscheidend ist aber, wie fühlst du dich mit deinem eigenen Körper? Und ich sag dir, das ist das, was ich oft erlebe und was mir Spaß macht, wenn ich auch anfange mit den Damen in der Therapie. Und die anfangen, ihren Körper zu entdecken und zu sagen, ach, das fühlt sich gut an und das habe ich doch noch ganz gut hingekriegt. Das heißt, eine erotische Kompetenz zu entwickeln, die unabhängig ist vom Alter. Die sagt, Mensch, Kinder, also das fühlt sich noch gut an. Und das ist doch das Tolle auch in der Sexualität. Wir wollen ja auch über Sex hier reden. Wenn du das Gefühl hast, du kennst deinen Körper, du weißt, was du schön findest und du kannst darauf eingehen und du kriegst eine Sexualität, die in so einem Flow ist. Darum geht es ja immer. Und ich das genießen kann und auch mal zu meinem Körper so stehen kann, dann kann ich das Licht mal anlassen und kann mal sagen, na und, dann habe ich ein paar Rollen mehr. Aber das ist jetzt, das fühlt sich weich an, das ist schön, das ist vielleicht nicht mehr der Sixpack, es ist ein One-Pack, aber es ist schön, ich kann mich ankuscheln und ich kann mich auch daran erregen, auch am anderen, nämlich dann auch mal zu sagen, wie berühre ich den anderen eigentlich, dass ich selber schön finde? Habe ich die Kompetenz? Und dann ist es wirklich egal. Also natürlich wollen wir nicht, dass wir da irgendwie als Gammelfleischalarm unterwegs sind. Das ist doch ganz klar. Aber entscheidend ist, wie du dich fühlst. Und das finde ich so gut. Sexiness wird immer mit Jugend gleichgesetzt. Und da kann ich nur sagen, nö, achte mal drauf. Es gibt so Frauen, die sind vielleicht gar nicht dem idealen Schönheitsbild entsprechend. Die sind vielleicht ein bisschen dick oder die bewegen sich toll. Die sind von innen nach außen strahlen die. Und das ist, was man eigentlich möchte, wo man immer sagt, ah, das geht. Und ich sage dir, und das ist das Schöne an meinem Job auch, das kann man hinkriegen, wenn man merkt, dass die was tun, dass die anfangen, sich gut zu finden und sagen, ach Mensch, ich bin doch eigentlich noch eine ganz sexy Alte, das ist doch toll. Verstehst du, aber das hat mit einem selber zu tun. Das darf nicht immer von der Fremdbestätigung, es geht um Eigenbestätigung, das ist das, was wir vorhin sagten.
Und dann kann man auch ihre oder seine ja Vagina oder Vulva ja auch kennenlernen, weil ne?
Klar.
Wir Männer, du hast, glaube ich, mal irgendwo in einem Interview gesagt, so, ne, wir haben unseren besten Freund, so, wir haben eine ganz gute Beziehung, meistens.
Leider nicht oft genug, aber meistens, ja. Ja.
Woran liegt es, wenn die Männer dann keine gute Beziehung?
Naja, das ist du, er steht, er ist, ich bin. Das hat dann mit der Funktionsfähigkeit zu tun. Wenn der nicht steht, wenn der nicht mitmacht, wenn der versagt, wenn es nicht funktioniert, dann ist das eine ganz, ganz echte Katastrophe für alle, ob die jung, mittel oder alt sind. Die Alten haben manchmal so eine gewisse Akzeptanz, die wissen schon, das ist vielleicht nicht mehr ganz so, aber es kann ja trotzdem noch was funktionieren. Aber bei den, wo das sozusagen vom Testosteron her noch gut ist, wo die Körperlichkeit sonst gut ist und das nicht mehr funktioniert, ist es eine Katastrophe, dann ist das nicht mehr dein bester Kumpel, dann ist das einer, der nicht mitmacht.
Wie soll man denn in einer Beziehung darauf reagieren, jetzt entweder als Mann, wenn es, ne, wir kommen abends, ne, wir kuscheln und ne, da kommt die Erotik hoch.
Ja.
Und dann funktioniert jetzt, sagen wir mal, eher nicht. Oder ne, es ist nicht so, wie man es sich vorstellt. Wie sollte man als Mann oder vielleicht dann auch als Frau so reagieren, dass es eben dann nicht dieses Fremdbeschämt, sondern ne, dass man da offen mit umgeht? Wie?
Ja, das ist natürlich eins der größten Probleme. Und ich würde mal sagen, als Mann, ich meine, du bist ja nur ein Mann, wie geht man damit um? Das ist schon so, ups. Also da ist großes Schlucken. Und viele gehen, wenn das zweimal passiert, sind die ehrlich am Ende, dann fängt an, sich oft so einen Teufelskreis anzulegen, nämlich, oh Gott, die gehen schon ins Bett und sagen, oh, Hilfe, wenn das heute wieder nicht funktioniert. Und in dem Moment sind die echt unter Stress. Und Stress hört sich jetzt so generell an, aber die sind wirklich insofern im Stress, weil die spannen an, die fangen an zu schwitzen. Ich habe neulich einen jüngeren Mann gehabt, da sagt, wissen Sie, wenn bei uns schon die Schlafzimmertür zugeht, dann weiß ich, oh Gott, dann habe ich einen Herzklopfen, dann schwitze ich schon los. Dann ist der Sympathikus voll, dann sind die so im Stress und im Stress ist, was wir vorhin schon sagten, ist eine Erektion nicht angesagt. Aber das ist ja eins meiner Aufgaben. Wir differenzieren ganz genau, wann fängt der Stress an, wo ist der und was macht er mit seinem Körper? Weil verrückterweise machen die genau das, was kontraproduktiv ist. Die spannen dann alles an. Und wenn alles angespannt ist, dann ist ja keine wir brauchen ja die Blutzufuhr für die Schwellkörper. Und wenn das, dann machen die also sozusagen alles genau das, was man nicht machen sollte, machen die da. So, die halten die Luft hier oben an und irgendwann sitzen die so und dann haut es an unten auch raus. Also, weil der Körper dann wie so ein Druckkessel ist. Gut, das erkläre ich dann natürlich ganz genau. Was soll man da machen? Dann kann man irgendwann sagen, ja, das ist schwer zu sagen. Also, am besten ist erstmal tief durchatmen und vielleicht dann einfach drüber weggehen und sagen, so, dann ist das heute eben nicht so. Aber das ist leichter gesagt als getan. Ich meine, du bist ja der Bursche, das müsstest du ja wissen, dass es kein gutes Gefühl ist. Das ist ja natürlich dir nie passiert, ist ja klar. Wir reden natürlich
nur von also ich kann mich da jetzt offen mal, also ich bin jetzt 36 Jahre auf der Welt. Es kam schon vor, zum Glück nicht so regelmäßig, dass ich dann diesen Druck verspürt habe. Ne? Aber ja. Zumindest war ich auch in der Situation, kann ich ehrlich sagen. Und das ist wirklich kein gutes Gefühl. Und ich habe mich halt dann gefragt.
Oh Gott, wenn das jetzt losgeht, Hilfe.
Weil genau, aber ich habe mich gefragt, was kann die Frau sozusagen tun? Und ja. Ich bin selbst nicht zu einer Antwort gekommen. Ne? Wie kann jetzt eine Frau ne, sozusagen dem Mann dieses Gefühl geben, hey, ja. Ne, es ist in Ordnung, so macht ihr jetzt
aber
nicht.
Aber das ist auch schon so ein Schwert, weißt du? Erstmal natürlich, wenn er die Nerven behält, wäre es das Beste und einfach weiteratmet und einfach mal so ein bisschen so ganz so, dann ist es eben einfach mal so alles in Ordnung. Aber das ist, wie gesagt, leichter gesagt als getan, weil die Erektion ist natürlich auch die männliche Identitätskarte. Das darfst du ja nicht mal vergessen. Und das ist ja nun, ich bin ja mit dir hier an der richtigen Adresse. So, und als Frau, was machst du denn als Frau? als Beste ist, wenn du nicht gleich den Nerv mal lesen sagst, wieso, was ist mit mir? Bin ich nicht sexy? Findest du die im Internet, sehen die besser aus? Meinst du, ich habe zugesagt? Nein. Weißt du, dann geht das sofort um die Fremdbestätigung. Und besser wäre, wenn man sagt, gar nicht groß kommentiert vielleicht und ein Penis, der nicht irrigiert, das fühlt sich auch noch gut an und auch für ihn. Weißt du, dass man diese Situation bitte nicht als Eigendilemma nimmt. Das ist schwer, aber das wäre schon eins der wichtigsten Dinge, die ich denke, die ich denn auch mit den Frauen bespreche. Dass die Männer nicht in die Vermeidung kommen. Weil es gibt viele, die sagen immer, die warten, bis sie ins Bett gehen, damit die bloß nicht in die Situation kommen.
Ich glaube, das Wichtigste, was ich auch aus so meiner Recherche jetzt mitgenommen habe und hoffentlich auch die Zuhörer und Zuhörerinnen aus unserem Gespräch, dass sich halt der Sex verändern darf und verändern wird. Ne? Und dass wir da
verändern
nicht.
Verändern muss, hallo?
Oder verändern muss sogar, ne? Dass das, wenn wir, weiß nicht, Anfang 20, Anfang 30 zusammengekommen sind oder Anfang 40, dass halt 10, 20 Jahre danach der Sex nicht der gleiche sein muss, sondern, aber dafür müssen wir ja offen miteinander.
Darf es natürlich und klar. Aber die Bedürfnisse ändern sich, die Bedürfnislage ändert sich, Jonas, der Körper verändert sich, all diese Dinge verändern sich und vielleicht habe ich jetzt einen Sex, der ist irgendwie mehr auf Nähe geeignet oder ich nehme das, was wir immer gern sagen auch, Sexualität kann ja wie so ein großes Buffet sein. Das heißt, denn dann habe ich vielleicht einfach mal ein Quickie und denke, ups, das habe ich ja zuletzt gehabt, als wir uns ganz frisch zusammen waren. Aber warum denn auch nicht? Es geht, was hatten wir vorhin schon? Um kurzen körperlichen Kontaktpunkt. Weißt du, und dieses, und auch mal, auch dann natürlich kann man auch mal was anderes versuchen, aber dann musst du das, und das ist immer so, ich mache mal ein Beispiel auf, das hat auch mit Erotik zu tun. Da kam neulich eine Frau zu mir in die Praxis und sagt, ja, sie wünscht sich Oralsex von ihrem Mann, das kann man ja durchaus sich wünschen. Aber der macht da immer nicht mit, der hat das jetzt zweimal gemacht, neulich zum Geburtstag, aber ich möchte das gern öfters haben. Ja, das ist ein Wunsch und sie hat das geäußert, fand ich schon gut. Musste man auch irgendwie loben. Also ich habe es jedenfalls gelobt. Und dann sage ich, ja, und was machen Sie denn gleichzeitig? Was macht denn der Penis von Ihrem Mann? Ja, ich weiß nicht, der hängt da irgendwo so rum. Ja, gut. Will sie nur sagen, wenn sie sich gleichzeitig um ihn kümmert, auch mit und ihn vielleicht auch mit stimuliert, dann verbindet er die Situation doch mit Erregung. Dann ist das eine gelebte Erotik. Und wenn wir diese Erotik mit Erregung verbinden, dann kann ich nur sagen, kannst du den sogar zum Abwaschen hinkriegen. Stell dir mal vor, brauchen wir uns nicht weiter, können wir uns vorstellen. Ja, also weißt du, wenn man das miteinander verbindet und verknüpft, dann ist das im Gehirn ja eine ganz andere Nummer.
Warum fällt es denn den Menschen bei dir einfacher, darüber zu reden, als ohne externe Hilfe? Das hatte ich mich gefragt.
Naja, guck mal, erstmal die Jungen. Für die Jungen bin ich eine alte Wursthaut, dann ist das schon mal gar kein Problem. Die kommen da an, ich terminiere die so, da trifft sich keiner auf dem Flur, die kommen da an und muss sagen, bevor die auch kommen, die Jüngeren sind schon irgendwie ein bisschen jetzt, ich finde die eigentlich ganz aufgeklärt, beziehungsweise sie holen sich eher Hilfe als die Mittelalten. Die warten 5 bis 6 Jahre, bis sie dann doch mal sagen, sie müssen oder sie werden von einem Partner oder Partnerin geschickt. Ja, das ist schon mal ein Unterschied. So, und wenn die dann ankommen, dann habe ich, ich habe da so eine ganz gute Atmosphäre in der Praxis, wo die sich wohlfühlen, sie treffen keinen und ich habe ja komplette Schweigepflicht. Ich sage dann auch, wenn sie mich irgendwo treffen, gucken sie durch mich durch, das ist fein mit mir. Und dann ist es einfacher, was wir vorhin schon sagten, mit mir drüber zu sprechen. Es ist viel einfacher, als zu Hause drüber zu sprechen. Warum wohl? Weil ich bin fremd. Und dann denken alle, wie ist das schwieriger? Nee, das ist einfacher, weil ich denke ja nicht, oh, was ist denn das für ein Ferkel? Oh Gott, und mir ist nichts fremd und mir ist nichts peinlich, sonst würde ich da falsch sitzen. Und die gewöhnen sich relativ schnell dran, dass sie da reden können und dass sie einen geschützten Raum haben. Und Jonas, du musst dir ja auch, vorstellen, manchmal kommen die Leute auch, um nur mal was loszuwerden. Sei es, dass sie Nebenluft gezogen haben, kleinen Hunger zwischendurch, einmal die Woche oder was auch immer es ist. Oder sie haben eine Idee, dass sie am liebsten gerne mal in Hamburg ausgehen wollen als Frau. Sowas habe ich auch öfters. Sie wohnen ganz normal, vielleicht weiter weg, mit Familie und allem. Und dann machen sie das ab und zu. Und das darf natürlich keiner wissen. Das belastet die schwer. Die machen auch gar nichts weiter. Oder was auch immer die machen, das will ich ja gar nicht werten. Es tut denen gut, dass sie mal drüber reden dürfen. Verstehst du die? Oder auch wenn das eben nicht so gut funktioniert. Die haben ja alle das Gefühl, oh Gott, mit mir stimmt irgendwas nicht. Ich höre dann auch so, ja, wissen Sie, Sie sagen das immer so, aber bei mir geht das nicht. Also ich glaube, da ist irgendwas nicht richtig. Und die haben so ein defizitäres Gefühl. Allein das Gefühl ist doch ein doofes Gefühl. Und wenn die ein paar Mal da waren oder manchmal auch, geht das schon, kann man das so in der ersten, zweiten Stunde schon lösen, dann ist das so eine Erleichterung und dann nimmt man den großen Mühlstein ab. Und das ist so wichtig. Und deswegen glaube ich, es ist wichtig, dass es so Menschen wie mich gibt.
Und was würdest du jetzt sagen, so insgesamt, wenn man so eine Linie zeichnet, was haben jetzt so Beziehungen, die über 10, 20, 30 Jahre existieren und ein erfüllendes Sexleben haben, was haben diese Paare gemein? Was würdest du sagen, was ist so vielleicht dieser Erfolgsfaktor dieser Beziehungen, dass da eben die Sexualität, der Sex für beide Seiten erfüllend ist. Gibt es da so wahrscheinlich mehrere Faktoren, aber gibt es einen Faktor, wo du sagen würdest, das ist so, was du in allen Beziehungen so sehen würdest?
In allen Beziehungen, dann könnte ich meine Bude zumachen, Jonas.
Nee, also in Beziehungen, wo der Sex erfüllend ist, wo du sagst, das ist so eine Gemeinsamkeit.
Die sehe ich nicht, die kommen ja nicht. Ich sehe natürlich nur bei denen, denen es nicht klappt. Aber ich weiß schon, ich bin auch gemein, ich weiß schon, wo du also,
ich laufe zum Brot an.
Das sind wirklich die Paare und es gibt ja auch Leute, das hat man ja festgestellt, es gibt auch Leute, die haben immer so eine gewisse Verliebtheit miteinander. Die sind einfach, die mögen sich, die fühlen sich, sind angezogen voneinander und die finden sich irgendwie immer hot. Und das finde ich großartig, aber die tun auch was dafür. Die sind wirklich, haben ein gemeinsames Projekt, wo sie auch mal lachen, wo die mal tanzen gehen, wo die mal wieder was zusammen machen, wo es nicht nur geht, hast du dies gemacht? Wieso hast du Tante Erna nicht angerufen? Aber du musst doch meiner Mutter, da musstest du doch nochmal hin. Nee, aber zum Geburtstag musst du auch mitkommen. Verstehst du, die aus dieser Orga-Nummer rauskommen, die gemeinsam Spaß an einem, auch einem Projekt haben. Sei es, dass sie irgendwie einen schönen Garten haben, sei es, dass sie einen Sport haben, wo sie was zusammen machen. Und wenn jeder seinen eigenen Sport hat und du triffst dich nur abends, das ist ja auch in Ordnung. Ich will ja nicht allen jetzt in die Tanzschule verpflichten. Das meine ich gar nicht. Ich meine grundsätzlich, dann kann ich nur sagen, wenn die sich dann austauschen und du hast das Gefühl, das ist auch mein Freund auf der anderen Seite und du musst nicht alles verstecken und das findet er wieder blöd, da wirst du wieder für angemeckert. Das sind, glaube ich, die ist mit die wichtigste Basis, die du da legen kannst. Und wenn du dann das Glück hast, dass du von dem anderen auch körperlich, du magst die Haut spüren, du bist von diesen Zärtlichkeiten begeistert und du lässt dich auch mal wieder drauf ein. Und du kannst aber auch gleichzeitig sagen, Mäusi, hier, heute ist es irgendwie nichts meins, lass mich mal ein bisschen, ich brauche mal 2-3 Wochen meine Ruhe. Und der sieht das und ist dann nicht gleich blind und sagt, ja klar, verstehe ich. Also darum geht es doch eigentlich immer. Du möchtest doch, was ich immer wieder sage, ich möchte von dem anderen gesehen und verstanden werden. Und die Paare, die das hinkriegen, Jonas, die sind genau so unterwegs. Aber die haben auch mal Krise und das ist auch in Ordnung. Aber die kriegen das hin, dass die vielleicht streiten, ohne dass es gleich so ein ehelicher Sadismus ist, sondern dass die wirklich auch streiten. Die wissen, wir gehören ja trotzdem zusammen. Wir sind hier eine Einheit. Das ist ein ganz anderes, als wenn du den anderen so vernichtest, dass du das Gefühl hast, der guckt ja gar nicht mehr aus der Erde raus, so wird der weggestampft. Also ich glaube, das ist entscheidend wichtig bei diesen Dingen.
Katrin, wir haben jetzt schon viel über Männer und Frauen gesprochen, was die vielleicht präferieren. Aber ich kriege so den Eindruck, dass sich das Rollenbild auch so ein bisschen in der Gesellschaft ändert oder auch schwierig wird. Und du hattest im Off schon mir erzählt, dass du in deiner Praxis junge Männer hast, die oft Herausforderungen haben oder Schwierigkeiten. Was nimmst du wahr in deiner Praxis? Mit welchen Problemen und Herausforderungen kommen die zu dir?
Ja, also was ich in der Praxis wahrnehme ist, oder meiner Meinung nach ist, dass die Geschlechter sich verändern. Und ich sage jetzt mal so provokant, ich erkläre es auch gleich auf, der neue Mann ist die alte Frau. Ich lasse es mal so stehen, dass wir alle, was ist mit der denn los? Hat die schon klein genommen? Nee, habe ich nicht. Insofern, weil wir wirkliche Auswirkungen haben, dass sich das verändert, dieses Rollenbild für die Männer, gerade für die jungen Männer. Und die Folgen daraus, die sehe ich jeden Tag. Und zwar gesellschaftliche und auch körperliche Folgen. Und das ist das, was mich manchmal ein bisschen fast bedrückt, weil die sind dadurch, dass die vielleicht sozialisiert sind, anders als die Väter von denen. So der alte weiße Mann, der wo der auch gute Attribute sind, weißt du, die sich abgrenzen können, machen und tun, das sind ja auch alles gute und auch Attribute und auch Krafttäumer sein, sich kraftvoll abzugrenzen, all das. Das wird ja per se jetzt immer alles sozusagen schlecht gemacht und es geht gar nicht gut. Das heißt, diese jungen Männer haben ja eine Wahlmöglichkeit. Welche Rolle wollen die sich in, oder welche, haben sie eine Wahlmöglichkeit? Ja, sie haben eine Wahlmöglichkeit. Aber eine Wahlmöglichkeit beinhaltet ja auch gleich wieder eine Schwierigkeit. Wer die Wahl hat, hat die Qual. In welche Richtung sollen die sich denn eigentlich entwickeln? Was heißt das eigentlich? Und die Frauen haben ja teilweise sozusagen Dinge angenommen, die dem alten weißen Mann zugesprochen werden. Die sind durchsetzungsfähig, die machen Karriere, die sagen, was sie wollen. Das alleine ist schon eine Verunsicherung, ja. So, und dann gesellschaftlich sehe ich das insofern auch, dass die wirklich, was sollen die denn alles können? Was wird eigentlich erwartet, Jonas? Das finde ich echt viel. Also, die sollen der beste Kumpel sein, die sollen sich Elternzeit nehmen, die sollen einen guten Vater hergeben, die sollen mit Yoga machen, die sollen Karriere machen, sollen genug Geld nach Hause bringen. Also, die sollen eigentlich alles abdecken und nachts soll der nicht fragen, möchtest du das so haben oder möchtest du das so haben? Kannst du dir vorstellen, dass ich jetzt auch irgendwie in dir kommen dürfte? Hä? Dann sagen die, nee, also mach doch mal. Oder beziehungsweise, das finden die unsexy. Und ich sage zu meinen jungen Männern immer, ganz ehrlich, wie ein angeschossenes Bambi aus dem Wald rausgucken, das findet auch keine einzige Frau gut, jung oder alt. Und ich habe den Eindruck, dass manche Männer feministischer als die Frauen sind, die ich da sehe. Ich kann ja immer nur sagen, was ich bei mir sehe. Ja, das finde ich schwierig, weil die sind so lost, was sie sollen, was sie wollen. Und sie sind auch ein bisschen lost, was darf ich denn noch? Diese MeToo-Diskussion hat ja auch ihr Übriges getan. Was darf ich überhaupt noch? Darf ich das? Die trauen sich oft gar nicht. Man merkt das so, die sind online, haben die so einen geschützten Raum, da sind sie noch ganz kesse unterwegs vielleicht, machen sie auch noch so Sprüche oder so, weil sie auch denken, sie müssen das bringen, sie müssen das drauf haben. Wenn die sich dann offline treffen, ist die Welt schon mal eine ganz andere. Dann sind die schon so nervös, dass oft, was wir vorhin schon gesagt haben, die Funktionsfähigkeit nachlässt. Das ist eben ein großes Problem. Dann sind die unfreiwillig sexlos. Das ist, macht schlechte Laune, das macht einen tierischen Frust natürlich. Die tun sich oft zusammen und kriegen dann so eine Wut auf die Frauen. Und das ist das, was wir leider schon öfters gehört haben. Und diese Wut auf die Frauen lässt die so zusammen, sich zusammenraufen. Und die Frauen sind, die haben ihren Kram, die sind wie gesagt stärker geworden, auch emanzipierter geworden. Die sind oft ein bisschen liberaler, wählen vielleicht die Linke. Das heißt, die kommen nicht mehr politisch irgendwie noch zusammen. Dann körperlich verändert sich natürlich auch vieles. Nicht zuletzt auch, weil das hört sich jetzt ein bisschen profan, aber leider ist es so, wir haben oft eine Östrogendominanz. Das heißt, sie sind schon da wieder unter Druck. Die Spermien sind so viel schlechter geworden. Auch die jungen Männer, die jungen Paare, die Kinder kriegen wollen, das auch toll ist, dass sie die Ideen haben, das so zu machen. Nur dann höre ich das oft in der Praxis, die haben diese Östrogendominanz, trinken Wasser, dieses Trinkwasser ist ja mit Hormonen versetzt durch die Antibabypille, das glaubt immer keiner, ist aber so. Die trinken aus PET-Flaschen, all das macht ganz viel aus. Also haben wir insgesamt körperliche Veränderungen und auch gesellschaftliche Veränderungen. Und das ist, da habe ich ganz viel in der Praxis. Das heißt, Körperlichkeit fragen wir ganz genau an, wo haben Sie Sex gelernt? Wie haben Sie Sex gelernt? Wie sind Sie sozialisiert? Das hatten wir vorhin schon angesprochen. Was haben die sich beigebracht? Das kann man aber relativ gut mit denen, das machen die zu Hause dann. Ich leite die sozusagen, ich gebe denen Tipps, was sie tun sollen, höre mir das aber genau an. Was schwieriger ist, wenn die so eine Unsicherheit haben, dass sie performen müssen und dass sie es bringen müssen, dass sie nicht genug Selbstbewusstsein haben zu sagen, auch wenn die sich treffen, dann denken sie, die Männer denken, sie müssen sofort Sex haben. Die Frauen denken, ja gut, muss man wohl machen. Aber in Wahrheit wollen das beide gar nicht gleich. Also es gibt natürlich welche, die das genau so ein Tinder, wie das alles heißt, genau dafür nutzen. Aber ganz viele, das ist ja auch das, was ich mit denen bespreche, da wünsche ich mir oder bespreche das mit denen ganz genau, warum, zu sagen, so jetzt, das war schön, wir haben uns heute, haben uns getroffen, wir haben uns mal geküsst, aber nö, mehr möchte ich mir gar nicht. Das ist viel interessanter, auch für die Gegenseite. Aber da haben die das Gefühl, nee, ich muss das jetzt vollbringen, ich muss das jetzt drauf haben. Und das ist wirklich eine Entwicklung, die finde ich beängstigend, weil sich daraus solche anderen Sachen eben, was ich schon sagte, dass sie sich zusammentun, dass die Frauen so ablehnen, all das. Aber das ist natürlich eine Unsicherheit. Und dass die in ihrer eigenen Rolle sich noch nicht gefunden haben. Das hat alles damit zu tun.
Also sagst du ja eher, dass die jungen Männer und Frauen sich eher so auseinanderentwickeln.
Ja, ich fürchte ja. Also es gibt ja noch genug, die sich treffen. Aber es ist eine Tendenz. Und das ist das, was ich meine, wenn ich sage, der neue Mann ist die alte Frau. Die sind oft viel sensibler, fragen genau nach, reicht ihnen gar nicht zu Vorteil. Da generieren die für sich selber gar nichts raus.
Und jetzt sehe ich es auch noch aus mentaler Sicht, ne? Natürlich ist es super schwierig, wenn du keine Identität hast, ne? Also nicht weiß.
Das ist genau der Punkt. Das ist
wer
genau
bin ich
der
jetzt? Punkt. Weil es gibt noch nicht dieses Rollenbild, ne? Es gibt den alten weißen Mann, wo die jungen Männer aber sagen, nee, das will ich nicht, ne?
Genau, weil irgendwie. So. Weißt du, die haben Angst, die haben auch beim Sex Angst. Das finde ich interessant, wenn ich dann frage, nein, da bin ich nicht angefangen, nein, ich möchte ja auch nicht verletzen, ich möchte ja jemand nicht wehtun und so. All diese ganzen, die haben solche Sorgen und Befürchtungen. Aber weißt du, statt das dann zu sagen, ist es so, dass sie das natürlich nicht tun, weil, was ja heute auch so furchtbar ist, und da hatte ich leider auch schon mehrere Fälle, die werden dann, hat das vielleicht ein, zwei Mal nicht so funktioniert, oder sie sind eben sensibel und sagen das dann auch, was ich eine große Stärke finde, dann werden die gleich von den Frauen, auch die sind ja auch teilweise so hart oder gemein, das wird sofort irgendwie im Internet verbreitet oder in der Klasse oder sonst was. Ich habe hier zweimal jemanden gehabt, der geht nicht mehr, wollte nicht mehr in diese Klasse, nicht mehr in diese Schule gehen, weil das vielleicht mal nicht geklappt hat, dann zum Glück kam der, wir konnten das auch auflösen, aber diese Schule war erstmal, da ist er nie wieder hingegangen. Ist doch furchtbar, dass wir überhaupt in dieser Situation stecken. Und diese Unsicherheit, wie gesagt, körperlich und gesellschaftlich der jungen Männer, die sehe ich da wirklich fast täglich.
Ich weiß nicht, hast du eine Lösung irgendwie im Kopf, wo du sagst, so könnten wir es wieder lösen, dass Männer nicht unsicher wären, aber auch nicht wieder in die alte Schublade? Das wollen wir ja auch nicht.
Naja, sagen wir mal so, ich glaube, man muss das erstmal ein bisschen aufklären. Weißt du, diese Attribute, die gut waren, von der Generation davor, dass man denen das versucht zu erklären, was auch daran gut ist. Aber entscheidend was bin ich von überzeugt, ist, dass du deinen eigenen Körper gut kennst und dass der funktioniert und nicht nur bei der Pornografie, sondern insgesamt. Das macht doch auch ein bisschen mehr Selbstsicherheit. Und wenn du einen funktionierenden guten Körper hast und sagst, weißt du was, ich finde das hot, ich finde dich prima, aber das ist mir jetzt gerade zu schnell. Ich denke nochmal drüber nach. Mann, das finde ich richtig sexy. Weißt du, das, deswegen, mein Arbeits sozusagen Ansatz ist eben auch, dass die Körperlichkeit wirklich gestützt wird, wirklich unterstützt wird, dass die in eine Autonomität kommen und nicht das Gefühl haben, es muss das sein, das und das und das muss ich drauf haben. Oh Gott, wenn es nicht klappt, sondern dass man wirklich denen das so an die Hand gibt, dass man denen erklärt, was sie zu tun haben, dass sie ihren Körper so oder so einsetzen. Das mache ich dann original mit denen in der Praxis. Wichtig ist, dass die eine gewisse Selbstsicherheit bekommen und dass die eine andere Identität kriegen, weil der Penis dann auch mitmacht. Und nicht von wegen, ja, manchmal macht er mit und es macht, was es will. Dann weißt du schon, was da los ist. Es macht, was es will.
Und wie blickst du so auf, wenn wir so ein bisschen in die Zukunft schauen, wie blickst du eigentlich als Sexologin so auf diesen ganzen Bereich KI, auch Puppen, die ja jetzt immer realistischer werden und sich weiterentwickeln?
Immer realistischer und wird immer mehr genommen. Ja, also sowohl als auch. Mir macht das auf der einen Seite ein bisschen Angst, weil ich immer denke, wo geht das noch hin? Und auch natürlich eine Puppe ist, ja, kann man machen, wenn das irgendwie jetzt hot ist und wenn man da mal, weißt du, wir reden ja auch über viele einsame Menschen. Und wenn das dann hilft, finde ich das vollkommen in Ordnung. Ich bin aber dann auf der anderen Seite auch ein bisschen beruhigt, weil ich denke, weißt du, es gibt so Menschlichkeiten, Zärtlichkeiten, die kann man ja nicht durch nichts ersetzen. Also sage ich jetzt mal, ich hoffe, dass man das nicht ersetzen kann. Wir sind dann analog und ich möchte nicht alles digital ersetzen. Ich bin froh, dass wir analog sind und dass wir analog leben dürfen. Und ich hoffe, dass das gerade in der Sexualität auch noch lange so bestehen bleibt.
Ja, das ist so ein bisschen, als ich für den Podcast hier recherchiert habe, war auch meine Befürchtung oder diese Gefahr, dass diese, was du ja sagst, ne, diese emotionalen Kontaktpunkte und diese Zärtlichkeit, diese Nähe, dass das irgendwie verloren geht, weil, ne, wir sitzen auf dem Sofa, wir gucken beide einen Film, beide sind am Handy quasi.
Und noch, ne, den Computer und, auf dem Schoß.
Genau, ne, und da denke ich mir so, ja klar, ja. Ne, warum haben dann Menschen weniger Sex in so einer Beziehung? Klar, ne, weil da ja die ganze Interaktion irgendwie so fehlt. Ne, und da dachte ich mir so, ne, was wäre denn, wenn der Fernseher mal ausbleiben würde abends und man gemeinsam auf einer Couch sich berührt, sich irgendwie versucht, den Körper des anderen, du hast ja gesagt, man soll neugierig sein für die andere Person, aber vielleicht auch für den Körper neugierig sein, um mal zu schauen, welche Körperregion gibt es da eigentlich auf der
genau
anderen Seite.
Genau das. Also das ist natürlich wünschenswert, weißt du, dass man mal einfach mal da, wie ist das denn hinterm Ohr oder mal so harmlos hier, all diese ganzen Dinge. Aber das geht natürlich nur, wenn der Körper und das Gehirn, das ist ja immer eine Frage des Gehirns auch, wenn das nicht so überfrachtet ist. Und es ist wirklich so, die gucken Fernsehen nebenbei, Handy und noch Computer. Was soll das Gehirn noch alles leisten? Und es geht ja immer um die Sinnesorgane auch. Hm. Da ist ja erstmal der Kopf schon auf Hochspannung, die Augen. Aber wie kannst du dann noch das denken, dass du, als wenn du mal wirklich da auf dem Sofa sitzt und du hast vielleicht, bist nur mit Fuß an Fuß und kuschelst mit den Füßen, ganz egal, und du sprichst und du redest und du guckst mal wieder anders hin und vielleicht, wie riecht denn der andere? Das sind ja die Sinnesorgane und ich glaube, dass die wirklich alle auf der Strecke bleiben, wenn du wirklich diesen, von allen Seiten diese digitale Berieselung hast. Natürlich weiß man ja, das ist ja erwiesenermaßen. Und das wäre natürlich sehr wünschenswert, dass man auch mal sagt, so einmal die Woche, ich meine, das hört sich jetzt auch schon wieder so schulmeisterisch an, aber einmal die Woche machen wir was zusammen, wir gehen mal zusammen spazieren, wir gehen mal zusammen aus einer Ausstellung. Also ich weiß nur, oder ist egal, wir gehen schwimmen, ist mir egal, was sie machen, aber sie ohne mal Handy oder so. Überleg mal, ich mache das manchmal, wenn ich mit der Bahn in die Praxis fahre. Dann setze ich mich dahin, natürlich gucke ich auch, was ist los, welche E-Mails. Aber ich setze mich da manchmal hin und gucke mal, so wie die Leute unterwegs sind. Es ist ja alle so Kopf runter und das Ding in der Hand, natürlich. Aber du guckst ja gar keinen mehr an. Früher haben die Leute doch mal in der S-Bahn geflirtet. Also ich will jetzt morgens um 8 nicht in der S-Bahn flirten. Und du weißt, was ich meine. Dieses Miteinander, das verkümmert dabei. Und in Beziehung eben auch. Und das ist das, was ich wirklich auch bedenklich finde.
Gibt sogar einen Begriff, der jetzt da auch immer zunehmend in diesem Bereich verwendet wird. Eigentlich wird dieser Begriff, der wurde von Dr. Pauline Boss geprägt, Ambitious Loss. Der wird eigentlich verwendet bei Menschen, die entführt werden oder die verschwinden oder bei Menschen mit Demenz. Und zwar wird es übersetzt mit unklarer Verlust. Also die Menschen sind physisch da, aber emotional quasi bei Demenzenmenschen.
Das meine ich, ja, genau.
Die sind nicht da und bei verschwundenen Menschen genau andersrum. Die sind physisch nicht da, aber die sind emotional noch in den Köpfen der Menschen. Und das wird in dieser Wissenschaft dann Ambitious Loss. Und das wird jetzt immer mehr auch auf Beziehungen. Ne? Ist überhaupt jetzt mein Partner anwesend oder ist er überhaupt gar nicht anwesend?
Das ist genau das, was ich vorhin meinte. Das ist das, was ich auch so, ich finde es auch respektlos und ich finde es verletzend, wenn ich da sitze und da sitzt mir einer gegenüber, der schon so frühstückt und und Telefon da hat und sein Müsli reinlöffelt und immer das Ding vor der Nase hat und man sitzt da selber, vielleicht hat man sogar noch das Frühstück gemacht. Ich muss dir sagen, das finde ich eine 6, da werde ich auch echt unangenehm. Das finde ich ganz doof.
Wir haben eine Abschlussfrage, Katrin, und zwar ist das Motto von uns, wir müssen nicht mehr machen, sondern einfach nur anders machen. Und jetzt ein bisschen Kreativität. Du hast die Nummer von allen Menschen, die in einer Beziehung stecken und könntest denen jetzt auf Knopfdruck eine Nachricht schicken. Was würdest du dir wünschen, was diese Menschen in Beziehungen anders machen sollten? Gibt es da so eine Sache?
Ich würde unbedingt sagen, ich möchte, dass die mal wieder ein bisschen zärtlich sind und wirklich das Absichtslose berühren. Und nicht nur, weil sie jetzt Freitagabend ist und sondern wirklich. Ich bin ja so ein Anfasser, das ist ja, also in der Praxis natürlich nicht, aber so mit Freunden, wenn ich die mag, ich nehme die in den Arm, ich fasse auch mal den auf die Hand oder ich fasse den auch mal auf die Schulter. Und ich sag dir, Jonas, das finde ich, ich bin jetzt einfach so und ich habe noch nie, eigentlich noch von niemandem gehört oder so, dass das stört, dass es das blöd ist. Gerade wenn man das Gefühl hat, der andere hängt ein bisschen durch, der hat Angst oder was auch immer ist. Und es tut immer gut. Das würde ich allen im Rundschreiben schicken.
Sehr schön, das ist ein guter Abschluss. Und ja, wer mit dir arbeiten möchte, du hast wie gesagt eine Praxis in Hamburg, Katrin Hinrichs, so wird man dich finden. Die, die nicht aus Hamburg kommen, können natürlich trotzdem von deinem Wissen, von deinen Impulsen profitieren. Du hast ein Buch geschrieben, The Age of Sex, das ist erhältlich. Und du machst einen regelmäßigen Podcast, Ich frage für einen Freund, so heißt der Podcast.
Ja, mit Hajo Schumacher und wir haben auch ein Buch zusammen gemacht.
Also ihr werdet alles unter Katrin Hinrichs finden, mit dem Ziel, ein erfüllenderes Sexleben, eine Sexualität in einer Beziehung oder dann auch natürlich alleine oder im Single-Sein.
Oder auch nicht, verstehst du? Es gibt ja auch Leute, die sind glücklich ohne Sex, meinetwegen. Ich wundere mich manchmal ja sowieso, dass noch irgendjemand im 21. Jahrhundert Sex hat.
Warte, das müssen wir jetzt mal klären. Wieso wunderst du dich, dass noch überhaupt Menschen Sex
haben? Wir haben das gerade die ganze Zeit besprochen. Weißt du, Sexualität hat ein Riesenpotenzial, aber ehrlich gesagt, bis du da hinkommst, diese verschiedenen Rollen, Geschlechterrollen, die sich verändern, diese digitale Welt, all das meine ich. Und der Stress ist überall. Das ist das, was ich meine. Deswegen habe ich das nur gesagt.
Ah, du bist positiv überrascht, dass wir noch sozusagen.
Ja, ich freue mich ja immer. Ich finde das mega. Ich finde das gut. Ja.
Sehr schön. Katrin, vielen, vielen Dank für die Einsichten, für die Impulse. Und ja, genau.